Na, wenn du aufgibst, dann ist die Natur gnadenlos, dann sortiert sie dich aus. Wenn du allerdings merkst, dass da noch etwas ist, wofür es sich lohnt, der Welt einen Beitrag zu geben, dass die Welt morgen oder übermorgen ein mindestens genauso schöner, wenn nicht sogar noch schönerer Platz ist, weißt du genau, woran wir arbeiten dürfen.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathieschenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Clemens zu. Er erzählt von seinem Kampf zurück ins Leben und wie er auf der Intensivstation 4-mal mit dem Tod diskutiert hat. Er spricht von der Bedeutung zu wissen, warum es sich lohnt, weiterzuleben und dass es einen Unterschied macht, wenn jemand auf dich wartet. Das A und O ist dabei für ihn dein Lebenswille. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Clemens. Ich freue mich, dass du heute hier beim Podcast Empathieschenker bist. Und wie immer am Anfang meine Frage, was ist dein Thema? Womit bist du da? Was ist dein Anliegen? Womit möchtest du gerne gehört werden?
Ja, erstmal auch meinerseits hallo und cool, echt tolle Sache. Danke dir für die Einladung, die habe ich gerne angenommen. Mhm. Und ja, nachdem es die letzten Monate so in meinem Leben Gravierendes passiert, ich denke, ich kann ich durchaus einen Beitrag leisten für Menschen, die gerade mit dem Kopf in Sandkasten stecken. Mhm. Und das Gefühl haben, geht's hier irgendwie weiter. Hm. Kriege ich eine Lösung hin, fühlt sich gerade nicht gut an um mich herum und ich denke, dazu kann ich durchaus einen Beitrag leisten, ja.
Also dein Thema ist, wenn man mit dem Kopf im Sand steckt und den Eindruck hat, es geht nicht mehr weiter, dann hast du da eine Idee oder kannst du irgendwie da supporten?
Also zumindest mal vom Wording her. Man hat immer noch die beiden besten Freunde rechts und links an den Ärmelchen, die einen dann selber da auch herausholen können.
Also mit den Händen aus dem Sand ziehen.
Genau, also mal zumindest mal die ersten Helferlein sollten deine eigenen noch bleiben, bis zum letzten Atemzug solltest du in der Lage sein, die Daseinsberechtigung auf diesem wundervollen Planeten selbst in der Hand zu haben und die Eigenkontrolle auch nicht abzugeben. Mhm. Und da ich beim Sommer einige Zeit auf der Intensivstation und durfte dann durchleben, was es heißt, nicht mehr so ganz unter der die eigene Kontrolle zu haben, aber dennoch wurde mir einiges bewusst, über welche Ressourcen wir eigentlich verfügen.
Also was ich höre ist, dass so dein Thema ist, oder was dir wichtig ist, ist Selbstkontrolle und du lagst im letzten Sommer eine Zeit lang auf der Intensivstation und hast da erfahren dürfen, was es heißt, wenn man diese Kontrolle verloren hat. Und gleichzeitig ist dir wichtig, sich mit den eigenen Händen aus dem Dreck zu ziehen quasi.
Ja, also ich bin halt, manchmal habe ich noch so ein bisschen die Wortfindungsstörung, es sei mir dann etwas verziehen, dass ich nicht gleich so wie eine Maschinenpistole gleich drauf los antworten kann. Rein schulmedizinisch gucken sie mich eh alle gerade an nach 7 Monaten. Ich müsste eher mit dem Rollator rumlaufen und sabbernd mich mit dir unterhalten. Und da ist mein Wortschatz schon beeindruckend, bedingt dadurch, dass ich jeden Tag sehr, sehr, sehr viel an mir selbst trainiere. Mhm. Ja, es hat geknallt im Kopf und ich hatte eine Hirnblutung, die so groß war, dass man sagt, so groß wie eine Kinderfaust ungefähr. Und die Ärzte meiner Familie, meiner Frau und meiner Tochter, sie schonend darauf vorbereiteten, dass es nachts klingeln könnte und das war es dann mit mir. Also sie waren am Rande dessen, dass sie nicht mehr weiter wussten in der Klinik. Und ja, wenn du in der Situation bist, dass du eigentlich schon mal einen Krebstumor, den ich hatte, den schon mal überwunden hast und ich habe ihn ausgehungert damals, das heißt also ich hatte schon mal die Diskussion mit dem Sensenmann Und nun kam er wieder, setzte sich ans Bett und er kam auch viermal zu mir. Und hat natürlich immer berechtigterweise die Frage gestellt, warum soll ich dich jetzt nicht mitnehmen? Und was gibt es, was hast du, was für dich von Wert ist, auf, ich sage mal jetzt in diesem, hier zu bleiben, in dem Gefühl zu bleiben mit Menschen um dich herum. Die Diskussion, ich sage es jetzt mal so und übersetzt in diese Welt, die habe ich sehr intensiv ein paar Wochen führen dürfen.
Und mit dem Sensenmann meinst du?
Mit dem Sensenmann, genau. Ja. Und wenn du da nicht tough bist, dass du sagst, du hast noch was, ich sag jetzt mal in meinem Sprachschatz, in meinem Sportsprachschatz, so ja, du hast noch was zu erledigen oder da ist noch etwas, wofür es sich lohnt, die Arschbacken im Popo zusammenzukneifen, wofür es sich lohnt, etwas weiterzugeben, andere Menschen teilhaben zu lassen. Das habe ich dann natürlich gespürt, rechts und links im Umfeld von mir, auf den Stationen, wo dann die Betten getauscht wurden.
Damit meinst du andere Patienten, die neben dir lagen und mit dem Sensenmann gegangen sind quasi?
Mit dem Sensenmann gegangen sind, genau. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich war jetzt nicht alle in der gleichen Station, dass sie da alle das Gleiche hatten. Aber das ist, der Punkt ist, wenn wir mittlerweile spreche ich etwas entspannter darüber, vielleicht sogar ein bisschen distanzierter, weil ich schon festgestellt habe, dass all das, was ich über all die Jahre in Büchern gelesen und geschrieben in meinem Werdeleben halt einfach auch schon durchlebt habe, dass das nicht einfach nur niedergeschrieben ist und Berliner Sprachschatz würde jetzt sagen, irgendwelches Zeug ist, was, was andere schon mal vorgeschrieben haben oder vorgelebt haben, sondern dass es wirklich eine Sache ist, die du nachher selbst durchleben musst, im wahrsten Sinne des Wortes. Also mental fit dann zu sein, das bedarf dann wirklich, das hat dann mit eigenem Durchleben zu tun. Also nicht einfach, ich male mir eine Zielcollage und dann hängt die da an der Wand. Und irgendwie ist das alles ganz schick und wenn du dann so die meisten, ich sag's mal vorsichtig, Bücher in dem Bereich liest, dann legst du, also ich habe es dann jetzt mich oftmals ertappt, dass ich dann die Bücher dann wirklich zur Seite lege und sage, ihr habt es nicht wirklich erlebt. Dann ist es beeindruckend, wenn du feststellst, was für Biografien du dann auch plötzlich in die Hand nimmst, welche zu dir kommen. Bücher kommen ja auch zu dir. Das ist ein anderer Tiefgang. Das ist was anderes als Chaka-Chaka auf der Bühne zu machen.
Ja, lass mich mal zusammenfassen. Also ich habe jetzt von dir gehört, dass du in deinem Leben zweimal Situationen hattest, wo du dem Tod von der Schippe gesprungen bist. Einmal war es ein Hirntumor, dann war es eine Gehirnblutung und während du letztes Jahr im Koma wahrscheinlich dann lagst mit der Hirnblutung, hat dich der Sensenmann viermal besucht und dich gefragt, willst du jetzt mitkommen oder was ist der Grund, noch hier zu bleiben? Und da in dem Moment hast du dann erlebt, zeigt sich für dich, was mentale Fitness ist und wenn und was es braucht, um immer wieder zu sagen, ich habe da noch was und bleib noch hier, anstatt der Versuchung mitzugehen, zu erliegen.
Nee, ich bin im Hochleistungssport groß geworden. Ich kenne eigentlich gefühlt von klein auf war ich eigentlich das große Erlebnis war, dass ich mit 11 Jahren dann im Berliner Olympiastadion gesessen habe in einem Abend-Europacup-Spiel. Gab ja auch mal Europacup-Spiele in Berlin, soll man ja nicht glauben. Der Mundart merkst du halt vom Sprachschatz. Ich bin eher ein Berliner als ein Süddeutscher. Und da habe ich mir geschworen, eines Tages werde ich in diesem Stadion auch selber spielen. Als kleiner Junge, so und als 11-jähriger Junge, sind es dann, am Anfang sind es Flausen im Kopf und dann wird daraus dann etwas, was du jeden Tag, was dich antreibt. Und ich hatte halt vor, Profifußballer zu werden. Und als es dann darum ging, auch zu ernten, finanziell, also in der Bundesliga, war ich dann angekommen und war dann Sportinvalide und hatte Knorpelschaden an beiden Knien, weil ich einfach all die Jahre falsch trainiert hatte. Aber ich habe dann all das, was ich in dieser Sportzeit gelernt habe, mitgenommen habe, dann auch angefangen, in meinem beruflichen Werdegang mit einzusetzen. Und war auch von klein auf Unternehmer, am Anfang natürlich selbstständig, dann wurde irgendwann Unternehmertum draus. Also der Unterschied ist halt, bist du Einzelkämpfer oder hast du dann schon soziale Verantwortung? Klar, mit allem Auf und Ab. Ich bin auch mehrfach pleite gegangen und ich kenne keine Geschichte von einer unternehmerischen Persönlichkeit, die gerade ausgelaufen ist. Die machen es eigentlich erst aus. Die Niederlagen machen uns ja auch zu dem, wie wir dann daraus lernen. Aus Siegen lernt man nicht. Und so ist es dann in meinem Lebensweg dazu gekommen, dass ich dann als Mentaltrainer viel unterwegs war. Klar, als Sporttrainer auch, aber ich habe dann auch als Mentaltrainer an Olympiastützpunkten gearbeitet. Ich habe Nationalspieler, Olympiasportler, Nationalmannschaften gehabt und auch Entscheider in der Wirtschaft. Also dieses mentale Fitness war dann schon in meinem Blut mit drin und ich wusste sehr gut, was gut ist für mich und was weniger gut ist für mich. Und das hat mir dann zum Beispiel auch, als ich die Diagnose dann bekommen habe, dass ich den kleinen Mitbewohner im Kopf habe, damals, dann war mir klar, den musst du aushungern. Also du kannst dich nicht hinlegen irgendwo und sagen, ich lass mich bestrahlen oder so, weil der lag so tief. Da ist nichts mit Schulmedizin, außer dass er dich so bestrahlen, dass ich dich dann wahrscheinlich für ein Gänseblümchen gehalten hätte oder den ganzen Tag Biene Maja gesungen hätte darauf. Also von daher, du befasst dich dann natürlich schon mit den Instrumenten, um zu einer Lösung zu kommen. Und du bist nicht zufrieden mit dem, wenn du einfach sagst, das ist so, Punkt, aus, fertig. Du gehst dann schon die Reise weiter und auch in unangenehme Gefilden. Für mich war es nicht unangenehm, für mich waren es nachher schöne Erlebnisse, dass dann die Diagnosen kamen, alles weg, alles gut. Nur ich habe hinterher den, sage ich mal, im Nachgang das Leben auf der Überholspur. Ich habe zu wenig Pausen gemacht. Ich habe einfach, Urlaub war mal eben so zwischendurch. Aber so mal richtig, dass du dir sagst, du gehst 3 oder 4 Wochen mal völlig raus, bist irgendwie gar nicht erreichbar und sammelst dich. Das kam schlichtweg zu kurz. Und da hat dann irgendwann nach ein paar Jahren dann mein Körper anscheinend letztes Jahr im Sommer gesagt, so Clemens, wenn du nicht lernen willst durch Schonendes, dann nehmen wir dich jetzt mal richtig raus.
Dann lassen wir mal im Kopf eine Leitung platzen.
Ne? Haben sie mir im Kopf. Ja, genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin noch so verrückt gewesen und bin mit dem Auto selber in die Klinik gefahren. Ja. Ja, das sind dann so, weißt du, so wenn du Zeit deines Lebens gefühlt immer derjenige war, ich war immer derjenige, der gemacht hat, der das Heft in der Hand hatte und dann setzt du dich im Teil doch hin und kannst ungefähr abschätzen, bist du leichtsinnig oder nicht. Okay, machst du das jetzt. Und in der Klinik haben sie mich natürlich ganz komisch angeguckt, ist klar. Nach einer kurzen, wie heißt das Gerät, wurde da den Kopf, den ganzen Körper.
Also, CT?
MRT. Okay, da war dann Alarm. Als die dann natürlich dann gesehen haben, dann wurde ich zack auf ruhig gestellt auf Intensivstation und dann war auch ziemlich schnell mein Stecker weg. Ja. Gut, aber du merkst an meiner Sprachgeschwindigkeit, als ich dann wieder angefangen habe in der Reha und Menschen dann auf mich zukamen, die gefüttert wurden, die so alt waren wie ich. Die jünger waren als ich, dass sogar kleine Kinder dort in der Reha waren, in der neurochirurgischen Abteilung. Da habe ich dann gesagt, nee, du gehst auf deinen eigenen Füßen raus und du kannst ganz klar kommunizieren. Und wer du bist, was du bist, warum du hier noch weitermachen willst auf dem schönen Planeten. Und, klar, es ist dann aber auch Hard Work. Also im wahrsten Sinne des Wortes, das war jetzt nicht so ein Zuckerschlecken. Ich mache mal 1 Stunde am Tag Therapie.
Also, ja. Es war dann mehr als eine Herausforderung, quasi so ein Kampf, sich wieder ins Leben zu kämpfen wahrscheinlich, oder?
Ja, wir besetzen ja ganz merkwürdigerweise im Deutschen das Wort Kampf immer mit irgendwelchen, da sind wir gleich beim Militär, da sind wir gleich bei Gewinnen und Verlieren und so eine Sachen. In dem Falle war es wirklich ans Eingemachte, weil es ging schlichtweg um mein Leben. Um nichts weniger. Aber es auch nicht mehr. Es war mein Leben. Und ich wollte dieses Leben so nicht abschließen. Ich habe eine Tochter, die ist im Schulferienalter, die ist hat von für sich selbst ein gewisses Sporttalent entdeckt, ohne dass der Papa dahinter steht und sagt, sie macht ihre Dinge, die wollte ich erleben. Ich wollte meine Frau nicht alleine lassen, gefühlt. Also sicherlich wird sie alleine leben können, aber dazu gehören ja mehr als einfach nur ein paar Tatsachenberichte, sondern wir reden ja von Gefühlen. Und du baust dir eine Gefühlswelt auf und ich hoffe, dass jeder auch dazu weit in der Lage ist, eine Gefühlswelt um sich aufzubauen, dass, weil das elementar wichtig ist. Dieses, bin mir auch sicher, dass einer meiner Bettnachbarn deshalb gegangen ist, weil er niemanden mehr hatte, der auf ihn gewartet hat. Und wo er sich einfach geborgen gefühlt hat. Das hast du gemerkt, das hast du gespürt. Ja. Das gibt ja auch noch Dinge, die unkommentiert erlebt werden können. Jedenfalls war es für mich dieser Kampf, ich nehme jetzt mal das Wort, was du da gerade benutzt hast, im positiven Sinne an und sag, ja, es war für mich natürlich der Kampf, auch dem Sensenmann klarzumachen, du, da gibt's noch so 3-4 Sachen, die habe ich noch im Köcher, die möchte ich noch durchleben, die möchte ich noch erfahren, ich möchte noch etwas ganz Bestimmtes weitergeben und ich habe vor vielen Jahren eine Kinderstiftung gegründet, ein Kinderhilfswerk und ich wollte nicht einfach so weggehen, weißt du, so, dann ist das wie so ein Vereinsregister, weißt du, da hängst du dann da irgendwann mal an der Wand.
Du hattest noch richtig Lebenswillen quasi, ne?
Ja. Und das ist das A und O. Hast du denn nicht den Lebenswillen? Dann gibst du irgendwann nach und dann hast du den Kampf verloren. Das kann dir aber so ziemlich jeder, das kann dir jeder bestätigen, der abgeschrieben wurde. Jeder, der in irgendeiner Situation war, wo ob es jetzt einfach im einfachen Sinne abgeschrieben war, durchs Erleben draußen in der Wirtschaft oder im familiären Bereich, aber besonders, wenn es darum ging, dass die Medizin nicht mehr an dich glaubt und sagt, das haken wir ab. Wenn du da keinen selbst Willen hast, dich selbst zu lieben, dich selbst anzunehmen, eigene Dinge noch zu kreieren im Kopf, was du noch vorhast, wie du es noch, das, was in die Hose gegangen ist, jetzt ändern möchtest, damit es funktioniert. Wenn das nicht da ist, dieses Gespür dafür auch, dann lässt du los und dann nimmt dich der Sensenmann noch zurecht mit.
Und was hat dir da, ich bin mal neugierig, was hat dir dabei geholfen, neben deiner Familie, die du nicht alleine lassen wolltest und aufwachsen sehen wolltest und dem Verein, den du gegründet hast? Was hat dir quasi da geholfen? Ja.
Was hat mir in dem Moment geholfen? Das war, ich denke, ich bin auch dazu geboren worden, wie hoffentlich viele, 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 viele andere auch, Wissen weiterzugeben. Und Wissen nicht nur anzusammeln und es auszuprobieren und dann zu verstecken, sondern es wirklich weiterzugeben. Also so, dass wir am liebsten Altersheime gemeinsam mit Kindergarten zusammen in einen Stecker packen und dann lass die mal machen. Dann hast du plötzlich ältere Menschen, die so quietschfidel sind, dass ja. Und dann hast du plötzlich Kinder, die Dinge lernen aus dem Wissensdurst heraus, weil sie die Menschen, weil die diese Generation, die da einfach aufeinander, miteinander treffen, dass die plötzlich einen hohen Impact haben. Etwas, was in unserem System, Bildungssystem, im Wertesystem oftmals viel, viel zu kurz kommt. Ich habe da noch eine etwas deutlichere Sprache in manchen Sachen. Und man muss immer schon aufpassen, nicht, dass man dann gesperrt wird. also, was ich gemerkt habe, ist, warum soll er mich nicht mitnehmen? Weil ich eben halt, ich habe das Bild bekommen, ich habe früher an Schulen die Weihnachtsgeschichten erzählt, den kleinen Kindern. Ich war der Märchenonkel, sage ich jetzt mal. Ich habe ein Stimmtimbre drauf, um die Märchen einfach vorlesen zu können. Und es war berührend. Wahrscheinlich halt deshalb auch irgendwann mal Bücher geschrieben. Es liegt halt daran, dass ich als in der ersten Klasse hatte ich mal Besuch in der Klasse und dann kam Erich Kästner und das war noch so in den letzten ein, zwei, drei Jahren von ihm. Und es ist für mich so das extrem prägendste gewesen, so wie der, so ungefähr. Und ich meine, ich habe jetzt 7 Bücher geschrieben und ich mag es einfach, ich werde auch so wahrgenommen, so in diesem Erzählstil. Also es gibt jemanden, der kann gut schreiben, aber der kann es halt nicht erzählen, weil einfach die Sprache oder sagen wir es mal, die Musik in der Stimme eben halt fehlt. Ich habe das halt geliebt. Und ich habe mich halt da gesehen, wie ich unterm Baum sitze und um mich herum lauter Menschen, die hinhören. Und das ist dann auch so einer der wesentlichen Punkte gewesen, dann in der Reha, als ich dann natürlich in den Tests feststellen durfte, dass da gibt es dann so eine Tests, da wird dann regelrecht mit Stoppuhr gemacht, ob du den Text überhaupt in der Lage bist, vorzulesen. Und natürlich habe ich dann bitterlich geweint und an einigen Stellen auch immer wieder im Training, weil ich gemerkt habe, wo ich gerade stehe und wo ich hin möchte, wieder zurück möchte oder was ich noch alles erleben möchte. Mhm. Und dass das gefühlt waren es Lichtjahre.
Da, wo du standest und wo du hin willst. Ne?
Da, wo ich stand und wo ich wieder hin möchte. Ja. Und das war hartes Training. Ist wirklich nie aufzugeben, niemals daran zu glauben, dass, ja, das ist jetzt so, das wird so immer bleiben und, und ich habe jetzt das Manko und ich kann das nicht vorlesen oder ich kann nicht in diesem Sprachduktus noch weiterreden. Mein Antrieb war einfach, ich habe diese Bilder im Kopf gehabt von dem, wie ich mit meiner Tochter zusammen trainiere. Einfach, dass ich als wissender Mensch einfach ihr zur Verfügung stehe und nicht irgendwie der Sabbernde bin, der da zufällig auf dem Sofa liegt. Und Weihnachtsgeschichten einfach auch draußen weiter erzählen zu können, den Kindern, anderen Kindern das Wissen weiterzugeben. Letztendlich, du bist auch ein Kind, ich bin Kind, also allen Menschen das weiterzugeben. Und das war ein massiver Antrieb. Das kann ich dir wirklich so sagen. Allein dieses Bild vor Augen zu haben, dass diese Stoppuhr so brutal dir gezeigt hat, du brauchst normalerweise, weiß ich nicht, 47 Minuten für diesen Text, 47 Sekunden für den Text. Ja. Und du hast da 1,50 oder 1,40 da durch die Gegend gestammelt. Oder hast dich ständig unterbrochen und hast wieder von vorne angefangen. Oder natürlich war mein Gesichtsfeld massiv eingeschränkt auf der einen Seite und musste sich erstmal wieder antrainieren. Und dann musst du halt aufpassen. Manchmal habe ich es noch, dass ich, wenn ich zu sehr überanstrengt bin, dann sehe ich quasi doppelte Bilder auf der so. Weil zeitlang hatte ich dann noch weiße Mäuse gesehen, im Gesichtsfeld, im Sichtfeld, aber das kriegst du wegtrainiert. Das ist halt dann wirklich Hard Work. Du musst halt wissen, wofür du es tust. Also einfach nur Netflix da rumgucken, das ist sicherlich nicht der Sinn des Lebens.
Wenn ich dir zuhöre, finde ich das gerade spannend im Sinne von für mich persönlich jetzt Schicksal, dass du heute zu Gast hier bist beim Podcast und mir deine Geschichte erzählst, weil ich teile mal kurz von mir, ich ja jetzt ins Projektteam gerufen wurde, das die Invictus Games 2023 in Düsseldorf organisiert. Und das ist ja sind ja die Paralympischen Spiele quasi für kriegsversehrte Soldaten, Veteranen, die psychisch oder körperlich versehrt wurden. Und du hast auch gesagt, dass du vom Leistungssport kommst und da wird ja, das Konzept dahinter ist ja, dass durch diese Spiele den Kriegsversehrten im Rahmen ihrer Rehabilitation ein Ziel gesetzt wird, auf das die hinarbeiten können, um sich wieder ins Leben zu kämpfen. Da musste ich so dran denken, als du jetzt deine Geschichte.
Ja, im Grunde genommen ist da Invictus ja auch der richtige Name dafür.
Ja, unbesiegbar.
Also, so im Grunde genommen habe ich das mit mir selbst ja auch durchlebt, die letzten Monate, bis ich dann, bis die dann auch in der Reha gesagt haben, gut, jetzt kannst du eigentlich von zu Hause aus alles weitermachen. Mhm. Natürlich bin ich noch offiziell invalide und bin noch gar nicht so wirklich, so nach 2 Stunden muss ich schon aufpassen, dass ich nicht, du darfst nicht in die gleichen Fallen fallen. Also dann ist es kein Lernen daraus. Dann kann es dir sehr schnell passieren, dass der, dass er nochmal klingeln kommt oder
klopft. Mit den gleichen Fallen meinst du, wenn du dann das so weit überwunden hast, dass du wieder quasi ins Leben eintreten kannst, nicht dieselben Dinge wiederholen und den Bong.
Ganz genau. Also ich natürlich gibt es gewisse Dinge im Leben, die haben sich bei mir massiv verändert. Also ich bin zum Beispiel jetzt, früher habe ich mir vorgenommen, eigentlich so morgens um 4 oder um 5 so richtig wach zu sein, um dann loszulegen. Mhm. Und das war so mehr so, naja, ich sag mal, Wunschdenken. Ja? Mhm. Jetzt ist es so, dass ich wirklich um zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr werde ich wach. Aber so richtig wach, dass mein Körper sagt, raus jetzt. Also nicht so umdrehen und nochmal schlafen. So nach dem Motto, wir haben hier irgendwie, ich habe die, wie nennt man das, die Wolfsstunde, die zwischen 3 und 4 ja viele Menschen in meinem Alter dann irgendwann mal 50 aufwärts dann durchleben. Wo sie dann sagen, das ist so die Stunde, wo wir ständig wach werden. Aber bei mir ist es dann wirklich so, raus, ich habe hier eine wundervolle Wiese, darf über einen großen See gucken. Und ich mache dann morgens wirklich in aller Herrgottsfrühe, stehe ich auf dieser Wiese, egal was für ein Wetter draußen ist, und mache meinen Qigong. Und mache die Atemübung und das ist einfach, das ist ein Stück Wiese. Also würde mich wahrscheinlich auch irgendwo, selbst wenn ich irgendwo in einer Großstadt wohne, würde ich mich auf den Balkon stellen. Nicht in dem Wohnzimmer und jetzt hier eine, so ein Programm ablaufen lassen im Fernsehen, ja, so nach dem Motto, ich mache dann so wie Telegym wie früher. Das ist, ich weiß, das ist weit vor unserer Zeit, aber Telegym gab es auch mal.
Habe ich auch noch gesehen als kleines Kind.
Ja, das war, ich glaube, eine Erfindung von Rosi. Rosi Mittermeier hat damit irgendwie mal angefangen. Mhm. Ja. Na gut, also 70er Jahre TV. Und ich liebe es, wenn ich dann morgens den Tag damit starte, in Ruhe und in Gelassenheit, das wirklich einfach zu genießen, dieses, ich sag mal bewusst, dieses Jetzt. Also nicht in der Planung zu stecken, nicht in dem, was jetzt alles noch passieren wird und was da kommen wird und wie es vielleicht gestern gelaufen ist oder nicht gelaufen ist, sondern in diesem Zustand von Jetzt. Und dass das förmlich um mich herum alles angehalten ist. Mein Kopf, der hat am Anfang wahrscheinlich gesagt, was machst du denn jetzt hier für ein komisches Spiel mit mir? Und jetzt hat er sich da so schnell dran gewöhnt, dass das für den im positiven Sinne wie eine Droge ist. Das ist wirklich positiv. Andere brauchen dafür Medikamente, um sich in diesen Zustand reinzuholen. Das geht tatsächlich durchs Tun.
Ja. Also so ein meditativer Zustand, meinst du?
Das ist ein meditativer Zustand, den ich da schon in einer sag mal, als ich auf der Intensivstation gelebt habe, da habe ich das dann schon angefangen, indem ich diesen meditativen Zustand mir reingeholt habe, weil ich habe mir dieses Stück Wiese habe ich mir halt vorgestellt.
Wie du da wieder drauf, oder dass du da hin willst.
Genau.
Jetzt bin ich nochmal neugierig, weil ich habe mir gerade die Frage gestellt, wie ich mir das vorstellen muss, wenn man in diesem Bett liegt. Also du lagst ja quasi im Koma, oder?
Ja, du liegst, aber auch nachher im Wachkoma, du bist dann trotzdem, bewegen ist nicht.
Ja. Also Wachkoma heißt, du kriegst um dich rum alles mit, aber kannst dich nicht artikulieren und bewegen. Ne?
Richtig.
Aber dein Kopf kriegt alles mit und du kannst dann...
Der kriegt alles mit, alles. Das ist das Kopfkino, das wünsche ich nicht wirklich jedem. Manchen sagst du dir, der könnte das Kopfkino mal gut gebrauchen. Nein, das wünschst du niemandem, weil letztendlich du bist ja in der Position, dass du ausschließlich über deine Willenskraft die innere Dialoge führen kannst. Du machst deine Reisen dann zu deinem, weiß ich nicht, ich sag mal jetzt profan in unserer umgangssprachlichen, zu deinem inneren Kind, zu deinem inneren Meister. Das sind dann alles Dinge, die du natürlich dann rauf und runter machst, weil du hast Zeit. Du hast alle Zeit der Welt, das zu erleben, weil es passiert ja nichts, bis nicht mal irgendwann zwischendurch du da aufstehst und oder Essen kommt oder Marschverpflegung oder später durfte ich mich dann auch irgendwann mal bewegen, aber irgendwann willst du auch nicht mehr welcher Müsli morgens, mittags und abends haben. Ja. Das Schöne ist, was du lernst, sind besonders an denen, die dort arbeiten, das ist ja schon förmlich eine Berufung, auf den Stationen zu arbeiten. Die unterbezahltesten Menschen, die du überhaupt kennen kannst, das ist eine Hingabe, die du brauchst, um da zu arbeiten. Also du eine gewisse Leidensfähigkeit, also ich habe eine extreme Hochachtung nochmal bekommen von Menschen, die einfach für andere da sind, einfach da sein. Kein Gequatsche, kein Hokuspokus, einfach da sein. Und oftmals geht uns das in dieser lauten Gesellschaft völlig unter, dass einfach mal jemand da ist. Dass jemand hinhört. Also nicht zuhört, also zuhören, ja. Also, sondern wirklich den Unterschied hinzuhören und ja, ich habe, da war einer, der hat gerade frisch angefangen als Mediziner und der hat dann auch die Geduld gehabt zu warten, bis ich den Satz mal formuliere. Er wusste, wie intelligent ich bin. Er wusste, was ich im Grunde genommen, was da oben in meiner Kiste zwischen den Ohren noch drin steckt. Der hat dann wirklich auch gewartet, bis ich nach gefühlten Stunden den Satz zusammenbekommen habe. Weil ich hatte ja schlichtweg einfach, mein Sprachschatz war weg. Meine Ausdrucksweise war einfach weg. Ich konnte zumindest mal in meinem Gesicht noch kundtun meiner Familie, dass ich sie halt liebe. Das konnte man sehen, ja. Das war am Anfang aber auch schon alles. Und ich habe recht schnell dann, also für die Verhältnisse der, sag ich mal, was die sonst so kennen an Erlebnissen, die die Ärzte und die die begleitenden Menschen, habe ich dann schon jeden Tag hart dran gearbeitet, dass ich irgendwann mal mich artikulieren konnte und nicht nur komische Gesicht gezogen habe. Aber warum einfach, mir ist es nicht das Bestreben, jetzt hier meine Story zu erzählen, um einfach nur eine weitere Geschichte in die Welt zu setzen, sondern das große Lernen, was wir aus den Geschichten anderer Menschen mitnehmen können, finde ich, dass das zumindest meine kleine Geschichte hier dazu einen guten Beitrag geben kann, wie die Menschen sich selbst aus ihrem Schlamassel auch wieder rausholen können. Egal wie groß dieser Schlamassel ist, egal wie, was gerade für ein Schicksalsschlag oder wie auch immer du das benennen möchtest, die große Wende, es gibt so viele Bilder dafür. Entscheidend ist, was kannst du für ein Lernen daraus haben und lohnt es sich für dich wirklich oder gibst du halt auf? Ne? Wenn du aufgibst, dann ist die Natur gnadenlos, dann sortiert sie dich aus. Das ist naturell so vorgesehen. Da kann sich der Mensch auch nicht drüber hinwegstellen. Das ist wirklich so. Wenn du merkst, dass du, dass da noch etwas ist, wofür es sich lohnt, der Welt einen Beitrag zu geben. Vielleicht ist das auch der richtige Begriff dafür. Nicht einfach nur, dass du die Nehmerqualität hier rausholst, sondern was kannst du für einen Beitrag leisten, auch für deine Mitmenschen, aber auch genauso für Mensch und Tier, für Forschung, für Zukunft. Wie kannst du deinen Beitrag dazu leisten, dass die Welt morgen oder übermorgen ein mindestens genauso schöner, wenn nicht sogar noch schönerer Platz ist, als das, was gerade aktuell ist. Und wir haben, weiß ich nicht, machst um 20 Uhr, egal in welchem Land, die Nachrichten an, weißt du genau, woran wir noch arbeiten müssen und arbeiten dürfen. Und deshalb denke ich, ist so eine Geschichte, an der sich jemand selbst hochgezogen hat und gewisse Dinge einfach genutzt hat zwischen seinen Ohren, mentale Fitness selbst zu durchleben, also darüber zu berichten, dass das seinen Platz hat. Deshalb mein Beitrag dazu.
Ja, zu inspirieren, zu kämpfen, auch wenn es schwer ist. Also kämpfen war mein Wort, dein Wort ist ja, wäre dein Wort? Du hast gesagt, nicht aufgeben, aber was ist das?
Ja, letztendlich, ich meine, ich komme aus dem Spitzensport, meine Güte, wir können aber das ganze Leben eigentlich immer irgendwie Sieg, Niederlage, Kampf. Wobei, ich finde von Dan Millman, den ich kennenlernen durfte, der hat den friedvollen Krieger ins Leben gerufen. Damals war er auch als Sportler, hat er einen schweren Unfall gehabt und hat sich zurückgekämpft durch einen Autounfall damals. Und Dan ist ein ganz, ganz toller Mensch. Für mich natürlich habe ich die Affinität mit ihm, weil er eben halt aus dem Sport kam und Spitzensport. Ich finde diese Begrifflichkeit, der Krieger in dir, den finde ich eben halt, oder die Kriegerin, das finde ich eben halt, das sagt eine ganze Menge aus darüber, wie du mit dir selbst umgehst, wie du dich selbst akzeptierst, wie du selbst mit dir im Reinen bist und wie du ausgeglichen bist oder halt nicht. Und der Krieger in dir, der weckt dann immer meines Erachtens diese Situation, um zu reflektieren, bist du da, wo du hin möchtest? Ist es das, wie du dich gerade, fühlst du dich so, wie du dich fühlen möchtest? Oder gibt es etwas, was du veränderst? Dann sei der Krieger, also in dem Fall ja männlich, Clemens der Krieger, aber dann sei Krieger, Kriegerin und dann ändere es auch. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt und nicht durch irgendjemanden, der da draußen winkt, sondern das musst du selbst tun. Nur du selbst kannst es verändern.
Aus dir heraus.
Ja. Du, ich meine, wenn du jetzt als ich finde die Aufgabe, die du da bekommst mit dem
Invictus Games
für das in Düsseldorf, für den Invictus, das hat, weißt du, das ist was ganz Ehrenvolles, egal ob es nur Menschen durch das Militär oder so. Ich rede jetzt mal von Versehrten, die ich durfte Paralympic Sportler trainieren, an Olympiastützpunkten. Ich durfte also schon mal mit Menschen zusammenkommen, die sich dadurch regelrecht selbst selbst aus der Scheiße rausgeholt haben, weil sie einen Grund hatten, um pünktlich zum Training zu sein. Pünktlich an einer Bushaltestelle stehen zu müssen, weil der Bus eben halt nur einmal die Stunde fährt.
Ja, ja.
und dadurch wieder etwas hatten, wofür es sich gelohnt hat zu kämpfen, wofür es sich gelohnt hat, wieder Mut zu fassen, wieder rauszugehen. Gerade wenn Menschen, besonders wenn Menschen andere verlieren und sie sich so an andere Menschen gewohnt haben, wir erleben es ja, weil gerade wenn man 70 Jahre oder 80 Jahre zusammengelebt hat und einer geht, dann braucht der andere maximal noch 2 oder 5 Tage, dann kommt er mit. Das zeigt ja etwas von, wofür es sich gelohnt hat, etwas gemeinsam zu tun. Ja. Und wenn dir dann so etwas natürlich aus dem Leben gerissen wird, ich kenne Menschen, die haben halt ihren Lebenspartner durch so einen Schicksalsschlag verloren. Das ist nicht eine Nummer, wo du sagst, am nächsten Tag machst du eben halt irgendwas anderes oder was Neues. Das ist Aufarbeiten, das ist das ist mehr als einfach nur so ein bisschen Selbsttherapie und ich kaufe mir mal ein Buch, wo irgendwas drinsteht. In der Reha haben sie auch zu mir gesagt, naja, Clemens, dann besorgen wir jetzt mal Psychotherapeuten, unabhängig mal davon, dass du da in dem Bereich halt ganz gut bist und dich immer selbst aufstellst, aber du brauchst natürlich Feedback-Verfahren von außen, du brauchst Unterstützung, Hilfe von außen und dann kommen wir zum Beispiel bei dem Begriff der Traumatherapie und dann gewisse Traumata aufarbeiten, aber versuch mal im deutschsprachigen Bereich, ich meine, ich lebe zwar in der Schweiz, aber hier ist das Problem auch nicht nur ein bisschen kleiner, aber das Gleiche. Versuch mal Therapieplätze zu bekommen. Versuch mal überhaupt nur einen Psychologentermin zu bekommen. Die sind auf Jahrzehnte sind die ausgebucht. Bin jetzt so weit, dass ich eine Traumatherapie, dass ich in die Ausbildung gehe. Ich einfach selber keinen bekomme. Und jetzt kriege ich schon zu erfahren, Clemens, wir warten darauf, dass du Traumatherapeut wirst. Weil du es selbst durchlebt hast.
Ja.
Da merke ich, da habe ich auch Lust drauf, nur so. Das ist halt etwas, dahinter frage ich mich natürlich auch, warum habe ich in der Vergangenheit oftmals Dinge getan, auf die ich gar keine Lust hatte?
Aha.
Warum beugen wir uns Dingen, die überhaupt nicht in unser Wertesystem passen? Na, wir tun sie dann, weil wir sie einfach jetzt gerade tun. Wir wollen nicht drüber nachdenken. Aber warum tun wir nicht die Dinge, wo wir Lust darauf haben, wo wir Spaß empfinden? Und ich sag mal, wenn ich dann einen Versehrten sehe, wie der sich dann da hochkämpft, den Krieger in sich oder die Kriegerin rausholt, dann habe ich meinen allerhöchsten Respekt vor denen, scheißegal, wann die im Ziel ankommen. Weißt du?
Ja, genau. Also genauso ist es bei den Invictus Games, ja.
Ja? Und das ist aber, sie kommen halt an in ihrem Ziel und sind die für mich dann auch die größten Heldinnen und Helden, ich habe 6-jährige Mädchen im Rollstuhl vor mir herfahren sehen, weil ich mir dachte, nein, bitte nicht. Ich habe hemmungslos geheult in der Reha, weil ich einfach mir gesagt habe, das kann's doch nicht sein, das kann doch nicht sein, mit 6 Jahren dann in einer solchen Sackgasse zu stecken. Da muss noch was, das ist dann so, also wenn du da nicht einen Antrieb hast, dann weiß ich auch nicht. Also ich kriege jetzt noch Pipi in den Augen.
Ja.
Und dann sage ich mir, das hat einen Grund, dass ich mich ich zurückgekämpft habe, ja.
Genau. Ja, ich nehme das wahr und es kommt sehr eindeutig bei mir an, dass dich deine Reise und das, was du erlebt hast, sehr bewegt und auch, was mit dir gemacht hat, dich entwickelt hat, die Perspektive aufs Leben wahrscheinlich nochmal geschärft hat. Und eine abschließende Frage habe ich. Ja, wir sind jetzt gleich eine Dreiviertelstunde unterwegs schon. Was ist das, dein primäres Gefühl, was du in dir spürst in Bezug auf dein Weg jetzt gerade?
Wahrscheinlich habe ich jetzt oftmals hier noch darüber die Worte auch immer wieder so in den Mund genommen, Wissen weiterzugeben. Ich habe mein Leben lang immer, ich habe einen hohen IQ, wurde mir irgendwann mal, weiß ich nicht, diesen komischen Mensa-Club oder wisst ihr, also ich habe Wissen anzuordnen, ich habe die Gabe, das zu parken und dann zur rechten Zeit rauszuholen. Allerdings, was nützt es, wenn das Wissen einfach nur, wenn ich es für mich an der Stelle raushole, sondern es eben halt weiterzugeben. Ich habe in der Schule Latein und Altgriechisch gehabt und habe mich damals gefragt, ich habe meine Eltern verflucht, was soll ich mit diesem Blödsinn, ich will Fußball spielen. Ich habe natürlich ganz miese Noten gehabt, aber wenn ich sehe, was es aus mir gemacht hat, also ich will jetzt niemanden auffordern, tote Sprachen zu lernen, aber weißt du, etwas, du sammelst Wissen an und niemand ruft es ab. Was für eine Verschwendung. Und es gibt so viele wundervolle Menschen da draußen, wenn du sie einfach nur fragst, kannst du mir einen Rat geben? Stell dir nur einfach die 80-jährige oder 85-jährige Oma vor. Ja, und die, da kaum noch Kontakte zu anderen Menschen hat, weil alles um sie herum langsam weniger wird. Und jetzt stehst du neben ihr und sagst, kannst du mir einen Rat geben? Weißt du, was du dann veränderst? Du veränderst ein ganzes Leben, du veränderst eigentlich eine ganze Welt, weil dieser Mensch dir plötzlich etwas gibt, was es gerne gibt, vom Herzen her gibt.
Ja, ja.
Und ich denke, wenn wir diese Empathie mal ein bisschen forcieren, ein bisschen mehr schärfen, ein bisschen mehr in die plattdeutsch ausgedrückt, ins Kommunikative kommen. Es wäre alles viel entspannter und Menschen könnten mit einem Lächeln von der Erde gehen und nicht mit Gram.
Dein Wunsch ist mehr Empathie und Kommunikation im Miteinander. Und ich habe so rausgehört, deine Leidenschaft ist, ich glaube, auch deine eigenen Erfahrungen, ne, zu teilen, um Menschen zu unterstützen und zu inspirieren. Und ich hatte ja auch nach dem Gefühl gefragt. Magst du hören, was bei mir ankommt, wenn ich dir zuhöre? Welches Gefühl von dir bei mir ankommt?
Ne?
So ein Stolz, dass du da das geschafft hast. Glaub, vermute ich.
Ja, also ich meine, wenn ich jetzt hier rausgucke und sage, du kannst stolz, also nennen wir es mal ruhig stolz, ich kann stolz darauf sein, wo ich heute stehe, wo ich zwischendurch mal, ich habe Momente durch, da habe ich unter der Brücke schlafen dürfen, weil ich alles verloren habe und mich zurückgekämpft habe, weil ich an mich geglaubt habe. Mhm. Und wenn ich das dann sehe, dann dann bin ich stolz darauf, dass ich ein gewisses Wertesystem weitergegeben habe. Und wenn ich das Leben, ich habe zwar zwei ältere Söhne, zu denen ich leider kaum Kontakt habe, aber das sind dann wahrscheinlich andere. Aber wenn ich das Leben meiner jungen Tochter sehe und da steckt mein Wertesystem ein bisschen mit in der Erziehung drin und wenn ich dann das Feedback natürlich daraus bekomme, bin ich ganz ehrlich bin ich zufrieden mit dem, wenn ich da so hingucke und hinschaue und ich denke, wenn wir so, jetzt bin ich wieder bei dieser Empathie, wenn wir es schaffen, einfach ein bisschen mehr hinzuhören, ein bisschen diplomatischer miteinander umgehen, ein bisschen mehr Gemeinschaft, deswegen Verträge wurden zum Vertragen gemacht und für ein Miteinander, damit man auskommt, dazu gibt es Spielregeln und wäre doch cool, wenn man die Spielregeln gemeinsam entwickelt, damit man sie gemeinsam durchlebt und nicht spontan sagt, ach, ich ändere die Regeln jetzt mal, weil ist halt anders. Und ich denke schon, dass wir viel, viel mehr Platz für das Miteinander in unser Leben aufbauen dürfen. Da ist noch Luft nach oben.
Das ist doch ein guter Abschluss zum Sensenmann. In diesem Sinne danke ich dir für dein Dasein, für dein Teilen, von dem, was dich bewegt.
Ich danke dir. Immer wieder gern.
Das war Episode 41 vom Kampf zurück ins Leben. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.